Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo nochmal. Für diejenigen, die vorhin schon da waren, willkommen zurück. Für die Neuen, herzlich willkommen. Und ich setze fort mit einer weiteren schönen Anthologie aus dem Wölfchen Verlag. Diesmal geht es nicht um nordische Götter, aber um etwas gar nicht so Ähnliches, Werwölfe. Und dort werden im Sommer zwei Anthologien erscheinen, die aus einer Ausschreibung hervorgegangen sind. Und die eine Anthologie ist ein wenig kuscheliger, romantischer angehaucht. Oder vielleicht nicht so ganz nur romantisch. Und die andere etwas finsterer und dunkler. Und die meisten, die mich kennen, können sich schon denken, aus welcher Richtung die Geschichte kommen wird. Eher aus der dunkleren, finsteren Ecke. Und ich glaube, ohne viel Worte dazu zu verlieren, werde ich direkt dazu anfangen. Wenn es am Anfang so scheint, als würden da nicht viel Werwölfe drinne sein, dann ist das nicht unbedingt richtig, aber ganz am Anfang ist es vielleicht nicht so offensichtlich. Der unverkennbare Geruch von frisch gebrühtem Kaffee sickerte unter der Türschwelle hindurch in das Schlafzimmer des Ferienhauses. Wie eine zärtlich weckende Hand machte das frisch gemahlene und die Sinne belebende Aroma auf sich aufmerksam. Die Sache hatte nur einen Haken. Es war eigentlich unmöglich. Außer mir sollte niemand hier sein. Der Wirt hatte zwar angedeutet, er würde das andere Zimmer vielleicht doch noch vermieten, sodass ich mir Küche, Bad und Wohnbereich würde teilen müssen, aber als ich gestern spät zu Bett gegangen war, hatte ich das Haus für mich alleine gehabt. Mein Mitbewohner war demnach heute in aller Frühe angekommen. Jedoch hatte kein Motorengeräusch meinen leichten Schlaf gestört und auf dem Weg ins Erdgeschoss sah ich auch kein weiteres Auto in der Auffahrt stehen. Es störte mich. Ich war hierher gekommen, um für mich zu sein und den ständigen Forderungen nach sozialer Verfügbarkeit und arbeitsamem Fleiß der Zivilisation zu entkommen. So sehr ich meine akademische Arbeitswelt genoss, ja liebte, sie zehrte enorm an meinen Kräften. Sie brannte mich aus. Leider hatte mein Doktorandengehalt nicht für eine Bleibe gereicht, die ich in jedem Fall für mich alleine gehabt hätte. Das hatte ich davon nicht, die Karriere als Banker verfolgt zu haben. Ich hoffte, der Neuankömmling würde nicht allzu gesprächig sein. Dem Kaffeegeruch folgend betrat ich dennoch die Küche. Eine Frau stand am offenen Fenster, nippte an ihrer Tasse und verlor sich im Anblick des wolkenlosen Himmels über den nahen Dünen. Die Brandung rauschte hörbar an den Strand dahinter. »Morgen«, machte ich auf mich aufmerksam. »Morgen«, kam gleichsam die Antwort. Eine arge Müdigkeit lag darin. Die Sehnsucht der ständigen Hatz des Alltages zu entkommen. Über den Lächeln, das auf die Worte folgte, lag eine warme Begrüßung. »Frisch angekommen«, fragte ich. »Wenn man das so sagen kann. Wie meinen Sie das?« »Ich wohne im Dorf«, erklärte die Frau. »Du müsstest bei uns durchgefahren sein. Dabei hast du sicher auch gemerkt, dass dieses Ferienhaus selbst für hiesige Verhältnisse recht abgelegen liegt. Das ist auch der Grund, warum ich hier gerne herkomme. Die Leute aus dem Ort verirren sich selten so weit nach draußen.« Unwillkürlich musste ich einen belustigten Laut von mir geben. »Was?«, hakte sie nach. »Nichts. Es klingt nur skurril, wenn man gerade aus dem Großstadttrubel geflohen ist. Da scheint einem das Dorf nicht derart anstrengend, dass man sich von dort noch weiter in die Abgeschiedenheit absetzen müsste.« »Offensichtlich hast du nie die wachsamen Augen der Dorfgemeinschaft ertragen müssen, ganz zu schweigen von dem geschwätzigen Köchen der Gerichteküche.« »Nein.« »Siehst du, und jetzt werde ich etwas Zeitung lesen«, sagte sie, klemmte sich ein Tagesblatt unter den Arm und füllte ihre Tasse aus der Cafetiere nach. Kurz bevor sie durch die Tür verschwand, fragte ich, »Wie heißen Sie eigentlich?« »Cleo. Und bitte lassen Sie das Sie«, kam die Antwort gefolgt von ihrem Abgang. Mein Name schien sie nicht zu interessieren. Ich verbrachte den größten Teil des Tages auf der Veranda mit einem guten Buch, das vor allem deswegen gut war, weil es fast öde vor sich hin plätscherte. Ich verspürte keinen Zwang zu Mitschriften, keine Notwendigkeit, Thesen abzuwägen oder Kommentare zu schreiben, die es mit meiner eigenen Forschung verflochten. Später spazierte ich durch die Dünen und hinterließ meinen Gummistiefelabdrücke in den schmalen, feuchten Sandstreifen, die immer neu von der Meeresflut erobert wurden, um ihn dann dem Land zurückzuschenken. Es tat gut, dass es noch Orte gab, an denen man für sich sein konnte, ohne dass sich in seinem Heim selbst einschließen und Telefon, Türklingel und Tonsignal des digitalen Postfachs ignorieren zu müssen. Als ich abends zu dem Ferienhaus zurückkehrte, ging die Sonne gerade unter. In keinem Fenster strahlte Licht. War Cleo unterwegs? Vielleicht schon zu Bett gegangen? Oder war sie wieder abgereist, weil meine Anwesenheit ihr die Möglichkeit zur Weltflucht nahm? Ohne viel Krach auf den knarzigen Dielen des Hauses zu verursachen, zog ich mich in mein Zimmer zurück. Lesen konnte ich auch noch im Bett. Ich erwachte und konnte kaum atmen. Ein Gewicht drückte direkt auf meine Lunge, wie eine massive Pranke, die auf meine Rippen presste. Nur konnte ich sie nicht sehen. Ich konnte überhaupt nichts sehen. Panik. Ein, zwei Schläge setzte mein Herz aus, als meine Augenlider ihren Dienst versagten. Wie von einer klebrigen Masse verschlossen, sperrten sie sich gegen meinen Drang, sie zu öffnen. Meine Finger verkrampften sich in den Laken. Unter der Spannung meines eigenen Griffs schienen meine Knöchel auseinanderzuspringen. Mit der Anstrengung meines gesamten Willens schaffe ich es, die Augen aufzureißen und einen großen Atemzug der salzigen Ostseeluft zu nehmen. Ich fuhr hoch. Etwas Großes rutschte von mir herunter und kam im Bett vor mir zum Liegen. Der Lattenrost quietschte unter der Beanspruchung. Sollte das nicht das Ende des Albtraums sein? Das abschüttelnde Hochschrecken aus dem von unterbewussten Ängsten ausgesandten Terror? Nein, es begann erst. Ich wünschte mir, meine Lider wieder schließen zu können, aber es ging nicht. Endgültig gehorchten sie mir nicht mehr. Ein Schrei wollte sich aus meiner Kehle kämpfen, doch der Schock des Anblicks, der sich mir bot, raubte mir die Stimme. »Schlecht geschlafen?«, fragte Cleo, als ich am nächsten Morgen die Küche betrat. Der Geruch von Kaffee hing erneut in der Luft und gab mir zumindest ein wenig das Gefühl, am Leben zu sein. Eine bejahende Antwort für Cleo grummelnd schenkte ich mir ein. So eine miese Nacht hatte ich noch nie erlebt. Dieser irrsinnige Albtraum, nicht mehr sehen und atmen zu können, der einen nach der Befreiung vom ersten Schrecken mit der vollen Härte angstbeflügelnder Visionen aufweigte, zu denen das menschliche Gehirn fähig war. »Na, das ist doch kein Grund, den Morgenmuffel zu geben. Munter auf die Beine, nimm den Tag in Angriff und nutze den Urlaub. Die Zeit verplempern kannst du auch in der Großstadt. Genieße das abgeschiedene Land, das hier auf dich wartet.« Ich verkniff mir einen Fluch, der exakt zum Ausdruck brachte, was ich von Leuten hielt, die meinten, man müsste aus dem Bett sofort in die Stiefel springen und das Abenteuer suchen. Stattdessen erübrigte ich einen Blick, der hoffentlich all das etwas sozialverträglicher mitteilte und verzog mich mit der Kaffeetasse auf die Veranda. Ich schlug mein Buch auf und versuchte eine Weile zu lesen, aber mir fehlte jede Konzentration. Kurz erwog ich, die Internetverbindung meines Handys zu aktivieren. Mein Finger schwebte schon über der Schaltfläche. Aber ich erinnerte mich rechtzeitig, wieso ich hier war. Sobald ich diese Tür öffnete, brächte die alltägliche Welt wieder in mein Leben und dann könnte ich genauso gut zurück in die Stadt fahren. Schlussendlich ließ ich das Display erlöschen, ohne die Verbindung hergestellt zu haben. In der Nacht kehrte es zurück. Mein Herz schlug den Takt zu einem Marathon des Horrors, verlor fast den Rhythmus. Schweiß rann über meine Stirn, tropfte in die Augen und brannte dort erbärmlich. Erneut hat es von meinem Traumbesitz ergriffen, denn wenn es denn wirklich ein Traum war, was mir im Moment schwer fiel zu glauben, doch die Realität konnte es ebenso wenig sein. Es widersprach ihren ansonsten so treuen Regelhaftigkeiten, die allen Dingen eine Bahn und einen Platz gaben, vollkommen. Das hier konnte nicht passieren, nicht real sein. Als ob ein Meer aus Nacht sich durch das offene Fenster in das Zimmer ergossen hätte, bis es mein Bett umflutete wie eine einsame Insel in der Dunkelheit. An den Wänden kroch es in Ranken aus tausend Fäden empor, bildete Muster, ging durch die Metamorphosen wilder Figuren, von denen ich das Gefühl hatte, sie verstehen zu müssen, aber ihre Bedeutung vergessen hatte. Wie das untergründige Gemurmel einer Sprache, deren Vokabeln einen über die Jahre verloren gegangen waren und nur die stummen Erinnerungen einstigen Begreifens zurückließen. Umso länger ich hier auf Knien saß und betrachtete, was nicht existieren durfte, wich Angst der Faszination. Und in der Faszination lag Euphorie. Die Lust am Wissen, am Erfahren, was dieses Phänomen war. Ich wollte dieses unentdeckte Land erkunden und über Terra Incognita wandeln. Wäre da nicht dieser Wolf? Er saß am anderen Ende des Bettes, ganz ruhig. Fast erstarrt zu einer besonders lebensechten Plastik, hatte er aufrecht Platz genommen. Er starrte mich gerade heraus, aus Augen an, wie aus zwei polierten Bärensteinen, in denen sich Sternlicht spiegelte. In seiner Regungslosigkeit wirkte er kaum lebensecht und noch irrealer als der ganze Rest des Zimmers. Aber der von seinen Fängen tropfende Geifer schärfte mir seine Gefährlichkeit äußerst nachdrücklich ein. Ich wagte keine Regung unter seinem wachenden Regiment. Irgendwann musste ich trotz allem weggedämmert sein. Oder in Ohnmacht gefallen, wie es mir für eine Sekunde viel wahrscheinlicher schien. Diese Vision befremdete mich. Eigentlich erschreckte sie mich. Was für ein Wahnsinn hatte mich da gepackt. Wenn dies kein Traum war und allein, dass ich das in Erwägung zog, machte mir genug Sorgen, wäre es kein Grund zur Freude. Wahrscheinlich hatte der Stress und die Anstrengung der letzten Jahre endlich ihren Preis angefordert. Da ich jetzt kurz entspannte, kam er in seiner Konsequenz über mich wie ein Rudel, ein unachtsam gewordenes Rehres. Mein Verstand schien leise verwittert zu sein und langsam den Moment zu erreichen, in dem irgendwas im Fundament so essentiell vermoderte, dass alles über ihm einzustürzen drohte. Nach dieser zweiten Nacht fühlte mein Schädel sich schrecklich an. Selbst der letzte Ausflug mit den Kollegen nach Semesterende hatte mich nicht mit einem derartigen Kater geschlagen. 2 Nächte ohne Schlaf. Wenn die sich derart auswirkten, wollte ich nicht wissen, wie es weiterging. Die Überlegung kroch in meinem Bewusstsein, diesen Urlaub abzubrechen, zurückzukehren in das, was wir so gern Zivilisation nannten. Und dann? Wieder von Termin zu Termin taumeln, von Stichpunkt zu Stichpunkt auf einer sich immer zu verlängernden To-Do-List. Ich hatte mich in diesem Hamsterrad so alt gefühlt, dass es mich überraschte, mein Haar im Spiegel nicht ergraut zu sehen. Nein, dorthin wollte ich nicht zurück. Noch fehlte mir die Kraft dazu, ohne Rückhalt und Sicherheitsnetz den Hochseilakt dieses Lebens zu tanzen. Wie konnte eine einzelne Person ohne die hilfreiche Hand eines anderen diesen Druck überhaupt standhalten? Ohne jemanden, der einen stützte, wenn man dann wegknickte? Ohne jemanden, der einen trug, wenn einem die Kraft fehlte, sich weiterzuschleppen? Es würde nicht schaden, Bescheid zu geben, wie es mir ging. Irgendwem. Egal wem. Sollten sich diese Träume ausweiten oder ich am Ende doch an der Abgrundkante des Wahnsinns kippeln, wäre es besser, irgendwer wüsste davon. Ich aktivierte die Verbindung meines Handys. Kein Netz. Gut, änderte wenig. Aber es gab ja noch Clio. Als ich mich jedoch angezogen und in die Küche geschleppt hatte, stand die Frau heute Morgen nicht am Fenster. Neben der Cafetiere fand ich stattdessen eine Tasse mit bereits zu brauner Brühe erkaltetem Gesöff. Daneben lag ein Zettel. Tut mir leid, wenn meine Anwesenheit dir deine erholsame Ruhe raubt. Ich wusste nicht genau, was ich aus den Worten lesen sollte, nur das Schuldgefühl, Clio Unrecht zu tun, tauchte auf. Beim nächsten Treffen sollte ich mich bei ihr entschuldigen. Wieder saß ich mitten in der Nacht auf meinem Bett, jener Insel in der Dunkelheit. Wieder zerriss es mich zwischen Faszination und der Angst, die das eindringende Fremde von jenseits der geregelten und kartografierten Welt gleichermaßen auslöste. Wieder saß der Wolf mir gegenüber und beobachtete mich aus seinen Bernsteinaugen. Doch etwas hatte sich verändert. Aus einem Grund, den ich nicht näher fassen könnte, nahm ich ihn anders wahr. Lag es an seinem leicht schräg gelegten Kopf, als wollte er eine Frage stellen, die seine tierische Zunge nicht artikulieren konnte? Statt dem ständigen Aufwallen von Fluchtinstinkten beherrschte mich nun der Drang, die Sache begreifen zu wollen. Irgendwie hatte sich auch meine Wahrnehmung verschoben. Ich hielt es nicht länger für eine Vision oder einen Traum. Mit seltsamer Gewissheit konnte ich sagen, der Wolf und die Finsternis lebte. Nicht so, wie ich lebte oder Sie, verehrter Zuhörer, sondern ganz anders. Zwinkerten mir die Bernsteinaugen etwa zu? Mir kam der Gedanke, dass unsere glorreiche Wissenschaft es doch nicht geschafft hatte, jeden zugänglichen Winkel zu entzaubern. Ich hörte sie schon vor Freude jauchzen, die Esoteriker, die Anthroposophisten und wie sie sonst noch heißen. Diejenigen, die sich davor fürchteten, dass die Erde sich auch ohne eine übernatürliche metaphysische Mechanik drehte, die ihnen die Illusion einer besseren magischen Welt hinter dem Schleier gab. Nein, was immer ich hier gefunden hatte, oder hat es mich gefunden, unterlag den gleichen Gesetzen wie ich oder jeder andere Teil des Kosmos. Jedoch hatte sich vielleicht noch niemand näher mit dieser Seite des universalen Regelbuchs beschäftigt. Wieder packte mich der Enthusiasmus und zauberte mir dieses Grinsen ins Gesicht. Zeichen einer Freude, die mich lachen ließ und doch genauso erschreckte. Ich verstand jetzt, woher sie kamen. Ich wollte das Rätsel des Meeres der Nacht entschlüsseln. Aber wie sollte ich das anstellen? Genau da vibrierte mein Handy auf dem Beistelltisch. Sein Bildschirm strahlte einen Kegel kalten Lichts gegen die Decke. Offensichtlich hatte es in einem flüchtigen Moment doch eine Netzverbindung hergestellt und rief nun die neuesten Meldungen aus sozialen Netzwerken und Nachrichtendiensten ab, in der Auffassung, mir somit Anteil an meinem eigenen Leben zu geben. Aggressives Knurren vibrierte plötzlich in der Luft, sandte zitternde Wellen über die Oberfläche verdichtender Dunkelheit. Der Wolf betäubte mir die Trommelfellen mit einem Geräusch, die ich beim Hund Bellen genannt hätte. Das hier war mächtiger, ursprünglicher, gefährlicher. Er war nicht begeistert. Jedoch interessierte mich das gerade wenig, denn das Aufleuchten gab mir jenen Hinweis, den jeder Forscher zu finden hoffte. Neue Erkenntnis in greifbarer Nähe zu wissen, machte den Menschen in seiner Gier allzu dumm und leichtsinnig. Und das hier mochte tatsächlich der große Schlüssel sein. Vielleicht. Möglicherweise. Denn die finstere Flut um mein Bett war vor dem Licht des Bildschirms zurückgerichen, wie das rote Meer vor Moses. Ich griff nach dem Telefon, aktivierte die Taschenlampenfunktion und leuchtete in eine Ecke des Zimmers. Die schwarze Masse zerstreute sich, suchte das Weite und drängte sich so gut wie möglich außerhalb des erhellten Bereichs zusammen. Das Wolfsknurren gewann an gefährlicher Tiefe. Ich ließ den Lichtstrahl weiterwandern. Wie erwartet scheute es den Kontakt und hinterließ eine Lücke, wo immer es hell wurde. Aber galt es für alle Lichtquellen? Ich schaltete die Nachttischlampe ein. Selbe Reaktion. Aus einer der Schubladen holte ich eine Kerze und Zündhölzer, die dort wohl für den Fall eines Stromausfalls bereit lagen. Die erste unerwartete Wendung der Untersuchung. Der flackernde Widerschein der Flamme an den Wänden schien keinen Einfluss zu haben. Fast hätte ich sogar versehentlich die Tapete in Brand gesetzt und versucht, die Kerze so nahe wie möglich an die schwarzen Ranken zu halten. Jedoch zeigte sich kein Effekt. Faszinierend. Der Forscherdrang versiegte, als ich mich zurück zum Fußende des Bettes drehte und den heißen Atem des Wolfes direkt in meinem Gesicht spürte. Ich hätte direkt zur Studie der Anatomie seines Rachens übergehen können, wenn nicht solch akute Gefahr bestand, davon verschlungen zu werden. Die tiefen Falten um die Schnauze des Tiers verhießen nichts Gutes, die sich sehnig spannenden Muskelbündel unter dem Fell ebenso wenig. Dann kam der Sprung. Meine Hand fuhr hoch, das Handy im Reflex entsperrend. Ein Daumendruck zur Kamera und Klick, ein Foto mit Blitzlicht löste aus. Kein schwerer Leib traf mich, drückte mich gegen die Wand, während seine Zähne sich in mein Fleisch bissen. Das Tier war verschwunden. Der konditionierten Fingerfertigkeit für das ständig notwendige Party-Selfie sei Dank. Noch einmal schweifte mein Blick durch das Zimmer. Die Finsternis an den Wänden war nicht verschwunden, aber vom Wolf an seinem durchdringenden Blick fehlte jede Spur. Ich atmete auf. Dann kamen erneut die Zweifel. Was, wenn das nicht echt war? Doch nur eine Illusion, eine Halluzination. Natürlich widersprach dem im ersten Augenblick, dass das Phänomen sich grob regelmäßig verhält. Wer aber sagte, dass mein Wahnsinn nicht Methode hatte? Das Handy schützend vor mich haltend, bahnte ich mir einen Weg aus dem Schlafzimmer und in den Flur. Aufgeregt klopfte ich an Cleos Tür. Ich brauchte sie als Bestätigung, dass sie dasselbe sah wie ich. Keine Reaktion. Ohne abzuwarten, platzte ich in meiner Ungeduld direkt zu ihr herein. Alles, was ich vorfand, waren ein unberührtes Bett und ein offenes Fenster. Cleo war nicht da. Auch gut, zurück zu meinem Experiment. Wenn ich tatsächlich durchdrehte, konnte ich mir genauso mit meiner neuen neben der Spur laufenden Realität auseinandersetzen. In meinem Schlafzimmer machte ich das Hauptlicht an. In einer ruckartigen Bewegung zuckte das Meer der Kraft der Deckenleuchte zurück und verschwand völlig aus meinem Sichtfeld. Den Bruchteil eines Lidschlages hatte ich gesehen, wohin. Ich hockte mich auf den Boden. Da war es also. Das Monster unter dem Bett. Das Schreckgespenst jedes Kindes, das im Kopf rationaler Erwachsener keinen Platz hatte. Es zog sich dort ängstlich in eine Ecke zusammen. Ich meinte sogar zwei kleine Funken darin zu entdecken. Lichtspiel aus Bernstein. Ich lächelte. Dort bleibst du heute Nacht, meinte ich noch und legte mich zur Ruhe. Diese Nacht schlief ich gut. Etwas Entscheidendes war in Bewegung gekommen. Der Tag begann mit dem mittlerweile vertrauten Geruch von Kaffee. Das Salz, der See und das erdige Aroma des Getränks beherrschten die Küche. Wie immer war Clio bereits wach. Sie wirkte gestresst und müde. Ein Spiegelbild des sich zersetzenden Geistes, als der ich die letzten Tage durch das Haus gewandelt war. Mir im Gegensatz ging es blendend. Warum so müde? Öffnete ich das Gespräch. Ich war aus, meinte sie mit einer leidenden Stimme, die Bände von der eher zögerlichen Fortschritte ihrer Entkaterung sprach. Weiß ich, wollte gestern spät zu dir, aber du warst nicht da, habe an deiner Tür geklopft. Vielleicht habe ich schon geschlafen, auf die Idee gekommen? Diesen Kommentar überging ich. Sie musste nicht wissen, dass ich beinahe ihre Privatsphäre übergangen hätte. Stattdessen lenkte ich das Thema auf etwas Unverfängliches. Wohin warst du denn aus? Dorffest. Warum die vielen Fragen? Klingst nach meinem Vater, der neigte auch dazu, ständig alles zu kontrollieren. Entschuldige. Ich beschloss, mich nicht weiter nachzuhaken. Die Frau wirkte, als bräuchte sie Ruhe, keine zudringliche Neugier. Besser ich ging. Das Wetter war sowieso zu schön, um im Haus zu bleiben. Den heutigen Tag wollte ich für eine Unternehmung nutzen, die ich schon für früher geplant hatte, aber von meinem eigenen Schlafmangel bzw. seinen Auswirkungen daran behindert worden war. Der Weg ins Dorf kostete mich eine Stunde. Ich besichtigte die kleine Kirche, war jedoch enttäuscht von dem lustlos ausgeführten Bau aus den 30er Jahren. Der ganze Ort war von dieser Atmosphäre erfüllt. Kunstlose Gebäude, von grauem Spritzbeton in schweigsamen Einheitsbrei verwandelt. Am Nachmittag ging ich zum Bäcker für ein Stück Kuchen. Während die Frau hinter dem Tresen mir das Gebäck einpackte, fragte ich, wie war denn das Dorffest? Was ist denn für ein Dorffest? Das gestern Abend? Wir haben hier kein Dorffest. Aber Clio meinte, wer ist denn Clio? So einen Namen habe ich noch nie gehört. Und ich wohne seit 40 Jahren hier. Wer will seinen Buben so nennen? Wieder so eine Multikulti-Ausländer-Scheiß. Wie schaffe ich es noch ab? Ich sag's ihnen. Kurz brodelte Enttäuschung in mir auf. Verletzt. Ja, verletzt fühlte ich mich. Warum hatte Clio mich belogen? Mir dämmerte ein weiteres Puzzlestück des Rätsels, das ich hier im Norden gefunden hatte. Mit dem Kuchen machte ich mich auf den Rückweg. Erneut erreichte ich mit dem Sonnenuntergang das Ferienhaus. Im Zwielicht sah ich Clio im Vorgarten stehen. Einsam, ausgeschlossen und schrecklich weit entfernt von einem Leben, wie ich es führte. Dann glomm die Sonne noch einmal über die Dünen auf und versank. Wie auf einem unhörbaren Uhrschlag verschwand Clio in der Eingangstür. Mit 5 Minuten Abstand folgte ich ihr, suchte in Küche und Wohnraum, fand sie allerdings nicht. Natürlich nicht. Alles war klar. Ich ging zu Bett, doch ließ ich das Licht aus, denn ich fürchte mich nicht vor der Dunkelheit. Selbst als ich zwischendurch aufwachte und die Wogen aus Schwärze und den Wolf an meinem Fußende sah, störten sie mich nicht. Es gab ein Mittel gegen die Angst. Ein einziges. Verstehen. Das war der Zauber des logischen, vielleicht auch des wissenschaftlichen Denkens. Verstehen macht es möglich, dass sich Verängstigung vor dem Fremden in Bewunderung seiner Schönheit verwandelte. Mit einem Lächeln schlief ich bis spät in den Vormittag. Clio wartete im Wohnzimmer auf mich. Kaffee, frisch gebrüht, stand bereit. Ich beachtete ihn nicht. Du hast es erraten, nicht wahr? Vom Raten würde ich nicht unbedingt sprechen, meinte ich stolz. Dennoch. Ich weiß Bescheid, ja. Aber gerade das führt mich zu der Frage, wer oder was du bist. Schade. Ich dachte, du hättest es erraten. Ein Mann der Geschichte, der sie liebt zu schreiben, zu kartografieren und sie letztlich zu verstehen und durch sie sich selbst. Wie sagt es doch einst jener große Historiker? Der Mensch, der alles wissen will, versucht einfach herauszufinden, wer er selber ist. So sehr ich genau so eine Antwort erwartet hatte, irgendwo am Rande meines Bewusstseins raubte es mir trotzdem den Atem. Willst du es sehen? Fragte Clio. Was sehen? Was die Menschen früher durch mich erfuhren. Ja? Sie hob die Hand, die Innenfläche mir zugewandt. Ich legte meine eigene in die ihre. Irgendwie war da zugleich die Frau, so wie der Wolf. Sie überlagerte sich wie zwei schlecht auf demselben Film beleuchtete Polaroid-Fotos. Verschoben, verschwommen, plastisch und doch wie Geister. Unsere Finger schlossen sich umeinander und ich spürte kein Fell. Gleichzeitig bleckte das Tier die Zähne. Wieder fuhr heißer Atem über mein Gesicht wie zwei Nächte zuvor. Es warf sich voran. Keine Chance zu entkommen. Gewicht landete auf mir. Ich spürte Fell und Haut, Kleidung und animalisch hitziges Fleisch und dann Schmerz in meiner Schulter, als der Kiefer sich tief bis auf den Knochen schloss. Ich wand mich, konnte mich nicht von der Überwältigung befreien, wusste nicht, was geschah. Meine Sinne schalteten überfordert ab. Und doch sah ich. Armeen marschierten auf. Gerüstet mit Schleudern, Speeren, dann Bogen und Schwertern. Zuletzt mit Gewehren und Landstrichen verwüsteten Übermacht. Könige saßen auf hohen Thronen, Völker wählten Parlamente, Revolutionen metzelten rechtmäßige Regierungen, genauso wie Despoten auf dem Schafott ihrer auswechselbaren Ideologien dahin. Genies bauten, rechneten, erfanden. Dichter schrieben und schmiedeten Verse. Große Geister klommen die Berge, überquerten die Meere und am Ende überwanden sie den Abgrund zwischen den Sternen. Jungen und Mädchen wurden geboren, starben viel zu früh und ergreisten in Würde. Das vielfältig ungezähmte Chaos der Geschichte, das unsere wahnhafte Suche nach allumfassendem Wissen in Kategorien zu gießen können, glaubte. Dann endete der Musenkuss. Ich erwachte. Wir standen uns noch immer gegenüber, als ob nichts geschehen wäre. Keine Bisswunde in meiner Schulter. Selbst der Wolf blieb unsichtbar im Raum, verborgen hinter seiner weltlichen Gestalt. Cleo. Warum enthältst du uns das vor? Ich konnte nicht anders. Der Ton einer Anklage rutschte in meine Worte. Tue ich nicht. Ich habe nur keinen Platz mehr in eurer Welt. Ihr habt Inspiration durch mechanische Methoden ersetzt. Ich fragte mich, ob das stimmte. Ob die Moderne sich dieser Sünde schuldig gemacht hatte. Ist die moderne Welt für die Deinen so schrecklich? Nicht mehr als für dich. Immerhin bist du auch geflohen. Ja, aber eher, weil ich den Ansturm ihrer Ansprüche allein, ohne jemanden, der mir im Alltag den Rücken deckte, nicht mehr genügen konnte. Bei dir ist es etwas anderes, oder? Was ist es? Fragte ich und sprach schließlich meine Vermutung aus. Ist es unsere Technologie? Möglicherweise Einsamkeit? Sie spielte sicher eine Rolle. Es sind nicht mehr viele von uns übrig, die sich gegenseitig Halt geben können gegen eure mutige neue Welt. Allerdings ist das nur ein Teil des Problems, genauso wie Technologie nur ein Teil ausmacht. Es sind nur Symptome. Die grundsätzliche Krux liegt tiefer begraben. Ordnung. Ordnung und der feste Platz in ihr, den dann jeder einzunehmen hat, sodass man gut verständlich in Kategorien gepackt werden kann. Bin ich Mann oder Frau, bin ich arm oder reich, dumm oder intelligent, Mensch oder Monster unter dem Bett. Alles hat seinen Platz. Auch wir, die alten Dinge, die Antiken. Wir gehören hierher ins Außerhalb, in die Abgeschiedenheit. Hast du nie gewagt, in die Welt zurückzukehren? Doch, viele Male. Und oft habe ich mich sofort wieder verabschiedet. Die menschliche Zivilisation ist ein kalter und einsamer Ort. Überleben wäre möglich, nur wer wollte das schon? Ist man einmal in ihr gefangen, ist ein Entkommen beinahe unmöglich. Das war früher anders. Da schlich man sich in die große Geschichte ein und verschwand ganz schnell wieder durch ihre Hintertür. Wie damals, als ich Romulus und Remus aufzog. Sie inspirierte, ihre große Stadt zu erbauen und dann hinfort war, als das ewige Streiten dieser beiden Hitzköpfe ich nicht mehr ertrug. Ich verstand, denn mir ging es ja genauso. Deswegen war ich hier. Lieber eigenmächtig Einsamkeit als ohnmächtig und diktiert durch den alltäglichen Arbeitsrausch, der ironischerweise nur mit Rückendeckung zu bewältigen wäre und doch mit seinen Krisen immer wieder von jenen entzweit, von denen einen eben jenes geben konnte. Leider war mein Exil zeitlich beschränkt. Ich beneidete Cleo dafür, dass das, was für sie nicht galt, obwohl diese Ruhe mit dem Verlust ihrer Existenz für den Rest der Welt einherging. So. Und wie es mit den beiden weitergeht, könnt ihr ab Sommer in der Anthologie rausfinden, beim Wölfchen Verlag. Werwolf, die Bestie in mir. Ja, und die könnt ihr auch schon vorbestellen, einfach am Stand. Oder wer jetzt direkt das möchte, kann sich hier einen Flyer mitnehmen. Da steht alles drauf. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch noch die weiteren schönen Kurzgeschichten in dieser Anthologie lesen würdet oder das Ende von dieser hier.
Thank you.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.